Der Herr möchte jetzt auch durch sein Wort zu uns sprechen. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ihr habt eure Bibeln ganz gewiss alle mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir ein wenig da mit hineinschauen während meiner Ausführung. Ich habe nämlich festgestellt, dass nicht nur Paulus manchmal schwer zu verstehen ist, sondern Petrus auch, der nämlich ja dem Paulus das mal so indirekt vorgehalten hat, aber im gut gemeinten Sinn. 1. Petrus lesen wir mal die Worte aus Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat abgelassen von der Sünde. Nehmen wir noch den letzten Vers desselben Kapitels. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun. Mein Thema heißt heute: Leiden nach dem Willen Gottes oder was die Einheit eines Christen mit Christus bedeutet. Wir nehmen Platz miteinander. Meistens, wenn wir dieses Wort behandeln, dann kommen die Antworten: Krankheit, Leiden ist eine gute Möglichkeit, sich von der Sünde zu entwöhnen. Denn wer am Fleisch leidet, der hört auf zu sündigen. So, glaube ich, übersetzt Luther. Hier heißt es, der lässt ab von der Sünde. Ich glaube aber, und dass Petrus hier nicht in erster Linie Krankheit meint. Es wird heute etwas schwieriger. Nachher dürft ihr ein kleines bisschen entspannt beim Abendmahl sein. Aber jetzt bitte ich um Aufmerksamkeit. Jetzt ist Schule angesagt, Jüngerschaft angesagt, Unterricht, Bibelunterricht. Es ist wahr, wer Schmerzen hat, hat natürlich keine Lust auf sündhafte Vergnügungen. Ich habe mich einmal so auf den Urlaub gefreut und dann wurde ich vorher krank und hatte keine Lust mehr. Nun ist Urlaub machen keine Sünde, aber ihr wisst, was ich meine. Schmerzen, körperliche Behinderungen, überhaupt Trübsal, Drangsal, Leiden. Das macht uns, wenn man sonst so ziemlich gut gegessen, um nicht zu sagen gefressen hat, das soll übrigens Sünde sein, und man dann also Magenbeschwerden hat, dann hört man auf mit der Sünde des Fressens. Stimmt doch, nicht? Ganz automatisch so. Insofern ist was Wahres dran. Wer sogar todkrank ist, der stellt sein Leben ins Licht Gottes, um Sünde zu beseitigen und nicht noch welche zu tun. Körperliche Schwachheit treibt uns in der Tat zu Jesus. Und wir suchen seine Nähe und Kraft, wir beten wieder mehr und lesen in der Bibel. Immer dann, wenn Menschen krank, Gotteskinder krank werden und leiden, kommen sie freudiger oder interessierter zum Gebet, zur Bibel und auch zum Gottesdienst. Leiden hat in der Tat eine charakterfestigende Wirkung. Es schafft Tiefgang und treibt uns das Spaß- und Spielchristentum aus. Die Lust der Welt verliert ihren Reiz. Die Dinge der Ewigkeit sind jetzt nicht mehr sind jetzt wichtig geworden. Und wir wissen aus der Bibel und aus Erfahrung, dass Gott Leiden benutzt, um uns zu erziehen. Paulus selber hat gesagt, damit ich mich der hohen Offenbarungen nicht überhebe. Er hat die Gefahr der Sünde der Selbstüberhebung erkannt. Und wie ist Gott dem begegnet in seinem Leben? Er gab ihm einen Pfahl ins Fleisch, was immer das war. Darüber brauchen wir uns nicht streiten. Auf jeden Fall war es ein Handicap des Fleisches. Und so ist Paulus auch selber ein Schüler gewesen dessen, was er geschrieben hat. So wissen wir, dass alle Dinge, die nach Gottes Vorsatz berufen sind, ihnen zum Besten dienen. Das ist also wahr. Und trotzdem, glaube ich, sind wir bei weitem nicht an der Wirklichkeit dessen, was Petrus hier eigentlich beschäftigt. Petrus meint mehr, wer mit Christus gelitten hat, der hat abgelassen von der Sünde. Christus hat im Fleisch gelitten, so habt die Gesinnung, dass auch ihr im Fleisch gelitten habt, in ihm, mit ihm. Es geht hier um die wunderbare Botschaft der übernatürlichen Einheit eines Gotteskindes mit Jesus Christus. Das ist ein Geheimnis. Ich möchte die Perlen nicht vor die Säue werfen, deswegen predige ich sowas nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Gemeinde. Wir dürfen wissen, dass wir durch den Glauben mit dem Herrn Jesus Christus eins geworden sind. Petrus spricht vorher in den Versen davor, gerade, ihr erinnert euch an letzten Sonntag, von Noah, der durch die Flut in der Arche gerettet wurde, als ein Bild auf die Taufe, die ja wiederum ein Bild auf unser Heil und unsere Errettung ist. Und Paulus bezeichnet diese Taufe in Römer 6 ja gerade als dieses Einsgemachtsein. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und jetzt weiter. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, im gleichen Tod, so werden wir es auch in der gleichen Auferstehung sein. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Hier haben wir wieder diesen gleichen Gedanken. Wir sind mit Christus mitgekreuzigt, wir leiden mit ihm, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Damit wir aufhören und ablassen zu sündigen. Wir sind mit Christus mitgekreuzigt. Und dann weiter. Denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Welch eine glorreiche Botschaft, liebe Gemeinde, ist diese Kunde, dass glaubende Menschen nicht mehr in sich selbst eine Einheit sind und mit ihr Christus gegenüberstehen, sondern wir sind mit Christus vereinigt. Aus zwei ist einer geworden. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Diese Einheit Christi mit seiner Gemeinde und seinen Gliedern bestand, wie uns die Bibel aufklärt, vor Grundlegung der Welt in dem sogenannten Bund der Erlösung. Christus das Haupt und wir seine Glieder. Dieses Haupt und dieser Leib gehört zusammen. Wie schön, dadurch kann ich leben. Mein Kopf und meine Glieder sind nicht zwei, sondern eins. Der Weinstock und die Rebe sind nicht zwei, sondern ein Gewächs. Wir sind eins. Und als Jesus am Kreuz starb, da wurden auch wir gekreuzigt in ihm. Da starben auch wir in ihm und erhielten unser Todesurteil für die Sünde. Es ist nicht nur so, dass Christus an unserer Stelle gestorben und gerichtet wurde, sondern in der Vereinigung, im Einssein mit ihm, bist auch du für deine Sünde verurteilt worden. In Christus. Du hast auch dein Todesurteil in Christus empfangen für deine Schuld. Ein Mensch, der wegen seiner Verbrechen hingerichtet worden ist, kann der noch einmal hingerichtet werden? Wunderbar. Nein. Kann seine Übertretung ihm noch etwas antun, wenn er dafür gelitten hat, bezahlt hat? Nein. Denn seiner Sünde ist Genugtuung geworden. Die Gerechtigkeit, die er misshandelt hat durch sein Verbrechen, ist befriedet. Darum heißt es, wer gestorben ist, wer hingerichtet und exekutiert worden ist, der ist frei gesprochen von der Sünde. Sie kann ihm nichts mehr anhaben. Der Verbrecher, wenn er dann wieder käme, nachdem er zum Tode verurteilt war, durch ein Wunder. Niemand könnte ihn nochmal wieder verurteilen, denn er hat ja bezahlt. Und die Sünde kann ihn nichts mehr anhaben von früher. Er ist wieder frei. Er ist wieder ein unbescholtener Bürger. Durch den Tod. Und so sind auch wir gestorben und dürfen in einem neuen Leben wandeln und haben mit dem Alten nichts mehr zu tun. Wir haben keine Beziehung mehr dazu. Wir leben nicht mehr in der Sünde, sondern wir sind neu geboren worden durch die Gnade des Herrn. Gesetzt der Fall, dieser Verbrecher steht wieder auf. Nein, er ist es. Er ist frei. So auch wir mit Christus im Fleisch gelitten. Wir haben mit ihm im Fleisch gelitten. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden und sind frei von der Sünde, die uns in Christus zu Tode gebracht hat. Und weil wir in dieser Einheit, in dieser Union mit Christus als auferstanden leben, sind wir frei von dem Leben der Sünde. Gott hat uns durch unser Mitsterben mit dem Sohn frei gemacht von dem Anspruch, den die Sünde gegen unser Leben gehabt hat. Sagt ihr Amen? Sie hat keinen Anspruch mehr. Sie hat keine Herrschaft mehr. Wir sind frei. Und wenn wir jetzt noch einmal dieses Wort lesen bei Petrus, dann glaube ich, verstehen wir, was er meint. Und auch aus dem gesamten Zusammenhang. 1. Petrus 4, Vers 1. Der sagt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das heißt, mit dieser Überzeugung, wer im Fleisch gelitten hat, und du hast mitgelitten mit Christus, du bist mitgekreuzigt, du bist mitgestorben, der hat abgelassen von der Sünde. Und was daraus wird, schildert er in den nächsten Versen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mit den Begierden der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Nachdem du auferstanden bist mit Christus, wirst du in der verbleibenden Zeit deines Lebens doch nicht mehr in das Leben fallen, das vor deinem Tode gelebt wurde. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinklagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Darum lästern sie. Das ist es, durch dieses Leben mit Jesus sind wir hindurchgegangen durch den Tod, mit ihm auferstanden. Dem Fleische, im Fleische sind wir mit Christus gestorben und leben nun mit ihm zur Ehre des lebendigen Gottes. Halleluja. Amen. Das ist eigentlich dieser Gedanke, den der Apostel bewegt. Und so, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben und Gerechtigkeit. In diesem Zusammenhang vielleicht nochmal, ich muss mit meiner Zeit ein bisschen haushalten, weil wir ja das Abendmahl noch haben, aber da ist ein weiterer Vers dann später, bei dem viele dann hängen bleiben, in Vers 6, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Viele leiten da wieder ab, wie schon auch letztens gesagt in Vers 3, Vers 20, das gäbe noch eine Evangeliumsverkündigung für Verstorbene im Totenreich oder so. Nein, wenn ihr diesen ganzen Zusammenhang euch mal so anschaut, und ich bitte euch von Herzen darum, das auch in den Hauskreisen zu tun, dann stellen wir fest, diese Toten, denen das Evangelium verkündigt wird, das sind diejenigen, die in Christus gestorben sind, die tot in ihm sind, die tot der Sünde sind. Mach eine Randnotiz daran, wenn du mal wieder zu diesem Vers kommst. Da sind nicht die Toten gemeint, die in den Gräbern liegen, sondern das sind die mit Christus Gestorbenen. Haltet euch dafür, dass ihr mit Christus gestorben seid. Dass ihr der Sünde gestorben seid. Wir sind tot für die Sünde. Und uns ist das Evangelium verkündigt worden, damit dieses geschehe. Und es ist geschehen und es soll immer wieder geschehen, wie wir gleich noch sehen werden. So, liebe Gemeinde, wer mit Christus eins ist, der hört auf mit Sündigen. Nochmal zurück, Römer Kapitel 6. Wir hatten schon bis Vers 8 gelesen, nun nehmen wir Vers 9 weiter. Da wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Also wir sind tot, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Weil wir mit Christus gelitten, gekreuzigt sind und mit ihm gestorben sind, darum hören wir auf mit der Sünde. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich sag euch, was ihr sagen sollt. Ich bin mit Christus gestorben. Darum höre ich auf mit der Sünde. Nicht, weil ich so krank bin, höre ich auf mit der Sünde. Das ist auch wahr, haben wir gesehen. Sondern wir hören auf, und das ist, was Johannes sagt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Die Sünde hat den Anspruch verloren. Wir sind durch den Tod gegangen. Wir haben unser Urteil empfangen in Jesus Christus durch dieses Einssein mit Jesus. Liebe Gemeinde, ich glaube, diese Botschaft, dieses Einssein mit Jesus, das gefällt mir in der englischen Sprache so gut. The union with Christ. Das weißt du, die Union, die das Eins-Geworden-Sein, die Einheit mit Jesus. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und dieser Christus, der wirkt in uns, nachdem wir mit ihm gelitten haben und mit ihm wieder auferstanden sind. Er wirkt in uns das neue Leben und das Abtun der Sünde. Denkt euch euer Dasein, euer Sein viel stärker in dieser Lehre. Ihr seid eins. Du bist nicht mehr alleine. Deine Identität bist nicht du, sondern deine Identität ist Jesus. Und durch ihn hast du dein Urteil erlangt. Und durch ihn kannst du nicht mehr verurteilt werden. Und durch ihn bist du der Sünde gestorben. Und du sündigst nicht mehr. Niemand wird frei werden vom Anspruch der Sünde durch seine eigenen Anstrengungen, es nicht mehr zu tun. Ich will nicht mehr sündigen. Und am Ende zerbrechen alle Menschen, die sich durch ihre eigene Kraft bessern wollen, und werden nur noch schlechter. Aber das Geheimnis der Heiligung, das Geheimnis auf dem Wege der Vollendung ist Jesus Christus. Jesus Christus in uns, das ist die Hoffnung. Jesus in dir, das ist deine Hoffnung. Blick nicht auf dich, sondern blick auf Jesus und glaube das, dass Christus in dir wohnt. Du bist nicht jetzt erst eins mit ihm, sondern Gott hat dich schon von Ewigkeit her als eins mit ihm gedacht, und als er am Kreuz starb, da warst du in ihm. Was? Was? Ja. Das ist das Geheimnis. Das kann man vielleicht einem Weltmenschen nicht einfach so erzählen. Der fängt dann sofort an, hier einen auf diesen zu machen, nicht? Aber das ist, womit sich die Apostel beschäftigen, auch Petrus. Er hat die gleiche Lehre. Und deswegen sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ein TV-Zuschauer hat letztens, glaube ich, in der letzten Woche geschrieben oder auch angerufen, ich weiß nicht mehr genau, so wurde es mir berichtet. Ja, also der Pastor Weger, der predigt einfach nur, durch den Glauben werden wir gerettet. Das kann doch nicht alles sein, sagt er. Diese Predigt hat keine Tiefe, soll er noch gesagt oder geschrieben haben. Ja, das kommt daher, weil man noch nicht verstanden hat, was der wirkliche Glaube eigentlich zum Inhalt hat. Wenn man natürlich von dem Glauben redet, der lediglich das für Wahrhalten betrifft, so dieser menschliche Glaube. Wir reden und predigen nicht von einem selbstgemachten Glauben, sondern wir predigen von dem Glauben Gottes, der durch den Heiligen Geist in unser Herz gegeben ist. Und dieser himmlische, übernatürliche, göttliche Glaube, der bewirkt das Bewusstsein, dass wir wissen, wir waren von Ewigkeit her mit Christus und in ihm, als seine Auserwählten, als seine Gemeinde. Und dann ist das am Kreuz geschehen und da haben wir unser Urteil empfangen. Aber wir sind auch mit ihm auferstanden. Und jetzt leben wir mit ihm. Das Leben zur Ehre Gottes, durch die Kraft, durch die Dynamik des Christus in uns. Das ist eine Wirklichkeit. Wie sollten wir, sagt er, weiter in der Sünde verharren, die wir doch der Sünde gestorben sind? Wie sollten wir noch in ihr leben? Der von Gott gewirkte Glaube offenbart die Einheit mit Christus und enthält die Dynamik in einem veränderten Leben. Sonst wäre es toter Glaube. Aber ich will noch einen kleinen Moment auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, den diese Einheit mit Christus bedeutet. Sie bedeutet Sieg über die Sünde. Aber sie betrifft auch unsere heutigen Leiden und Verfolgungen und Schmerzen. Das Einssein mit Christus gibt unserem jetzigen Leiden einen tieferen Sinn. zwischen den Schmerzen eines Gottlosen und den Schmerzen eines wiedergeborenen Christen ist ein himmelweiter Unterschied. Du kannst die Leiden, die ein Gottloser erlebt in dieser Zeit, überhaupt nicht vergleichen mit den Leiden, die sich äußerlich genauso gestalten wie beim Gottlosen, die Leiden eines Christen mit ihm nicht vergleichen. Da liegen Welten zwischen. Das zeigt uns Petrus auch. Das Einssein mit Christus gibt unseren Leiden die Antwort. Warum müssen Christen leiden? Wäre doch viel schöner, wenn einfach alles Jesus auferstanden, Halleluja. Ich finde überhaupt, dass Christen noch sterben. Ich finde, der liebe Gott hätte das alles so regeln müssen, dass Gottes Kinder entrückt werden und die Gottlosen gehen auf den Friedhof. Was? Findet ihr das nicht gut? Das wäre doch toll, ne? Ich denke, der Tod ist überwunden und die Krankheit ist überwunden und so weiter und so fort. Aber so hat Gott sich das nicht ausgedacht. Nein. Lass einmal folgende Worte auf euch wirken. Da sagt in Philipper 3, Vers 10, damit ich in ihm erfunden werde, schreibt der Apostel, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, da sagen wir alle ja, ne? Wer möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren? So, aber jetzt kommt das Nächste. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Was heißt das, die Gemeinschaft seiner Leiden? Was heißt das? Spricht er da, dass Paulus möchte Anteil haben an den Leiden Christi? Ich denke, die Leiden Christi sind am Kreuz besiegelt gewesen und abgeschlossen. Aber das scheint, was die Erlösung angeht, hundertprozentig, tausendprozentig ist es vollbracht. Und trotzdem spricht er noch von der Gemeinschaft der Leiden. Seine Leiden. Jesus hat am Kreuz in Gemeinschaft mit seinen Auserwählten gelitten. Das Haupt mit den Gliedern. Und wenn Christen heute leiden, dann ertragen sie das als Christi Leiden. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Wenn Weltmenschen leiden, kann es passieren, dass sie durch ihre Nöte auch irgendwie gebessert werden. Zwar nicht auf Christus hin, aber sie werden vielleicht auch mäßiger und hören auch ein Stück weit auf mit ihrem ausschweifenden Leben, wenn sie krank werden. Aber das Leiden eines Christen hat in doppeltem Sinn eine viel tiefere Bedeutung. Wie wir gesehen haben, göttliche Erziehung zur Heiligung, aber jetzt die Leiden der Kinder Gottes sind Teilhaberschaft an den Leiden Christi. Sie bedeuten Identifikation mit ihm. Seinem Tod gleichförmig werden. Luther sagt, gleichgestaltet werden. Durch Leiden starb Christus der Sünde, zu der er gemacht wurde. Durch die Auferstehung lebte er für Gott. Und genauso wollte Paulus in Gemeinschaft mit Jesus durch Leiden der Sünde sterben. Und er sagt in 2. Korinther 4, Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Ein interessanter Ausdruck. Es gibt Menschen, die haben ein schweres Leben, Gotteskinder, in der Ehe, was die Finanzen angeht, was auch das Bekenntnis Jesu angeht, vielleicht mit einem ungläubigen Mann zusammen oder umgekehrt. Die haben ein Leiden, einen Druck haben sie. Ich habe aber gute Botschaft für euch. Dieses euer Leiden, diese eure Drangsal bekommt ihre Bedeutung in dieser Botschaft, dass ihr ja Teilhaber seid an den Leiden Christi, die über diese Welt gehen, heute noch. Ich denke, darin liegt ein unglaublicher Trost. Und das sagt auch der Apostel. Ich würde die einzelnen Bibelstellen gern noch mit euch aufschlagen, aber in meinem Konzept könnt ihr sie im Hauskreis nachlesen. Das, was Christen in ihrem Leben durchleiden, bis zu ihrem Tod, ist nicht wie das allgemeine Schicksal eines jeden Sterblichen, sondern es ist das Leidensmuster und Sterbensmuster Christi, das sie nacherleben. Wie Christus sterben sie an ihrem Fleisch. Sie sind seinem Tode gleichgestaltet. Wie er durch Leiden und Tod zur Auferstehung kam, so ist auch unser Weg durch Leiden und Tod zur Auferstehung. Sagt ihr ja? Ich weiß, jetzt müsst ihr erstmal schlucken, mit dem Armen ist das jetzt nichts. Aber denkt mal darüber nach. Ich bin dann auch gestolpert über diese Worte. Kolosser 1, Vers 24. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus. Für seinen Leib, der ist die Gemeinde. Da redet er von noch ausstehenden Drangsalen des Christus. Und die erduldet er, der Paulus, an seinem Leib. Ich sage einfach mal so. Das Haupt ist durch. Jesus ist durch. Stimmt das? Jetzt könnt ihr aber Amen sagen. Ja, na, ihr müsst jetzt zuhören. Ich weiß das. Ich habe ja gesagt, nicht? Das Haupt ist durch das Leiden. Aber der Leib ist noch nicht durch. Wir sind der Leib. Du bist ein Glied am Leibe Christi. Das Haupt, und wir sind eins mit ihm. Das Haupt hat alles vollbracht. Nichts ist hinzuzufügen. Die Leiden der Glieder haben keinerlei Erlösungswirkung, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Aber sie müssen auch noch durch das Feuer hindurch, durch Sterben bis zur Auferstehung. Sie müssen dem Haupt noch folgen und an ihrem Fleisch sterben, wie Christus auch gestorben ist. Darum ist beides wahr. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind gestorben. Aber wir sterben auch noch. Wir können sagen, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Halleluja. Aber gleichzeitig sagt er, ich sterbe täglich. Ich trage das Sterben Christi alle Zeit mit mir. Ist ja interessant. Durch die Drangsale, Leiden und Opfer, die der Apostel durchmacht. Und diese seine Leiden, die Leiden der Gotteskinder, nennt er Christi Leid. Jetzt denke ich an meine Nierenkoliken, die ich im Laufe meines Lebens hatte. Und dann habe ich manchmal gedacht, wenn bei meinem Nachbarn im Krankenhaus sie früher aufhörten, dann dachte ich, oh Mann, siehste, dem geht's ein bisschen besser als dir. Ja. Und dann habe ich mich verglichen mit den anderen und den Ungläubigen. Und wenn ich mir dann besser ging, dann habe ich gedacht, oh, das ist ja auch ganz schön. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Leiden ein völlig anderes Leiden ist, als das derjenigen, die neben mir sind und Jesus nicht haben. Von den Leiden der Gotteskinder spricht Paulus mehrfach. Das sind Leiden Christi. Wow. Lauter Fragezeichen in euren Gesichtern. Aber ich liebe es, euch mit der Bibel herauszufordern. Und selbst wenn nur 99% alles wahr ist, was der Pastor sagte, prüfet alles und das Gute behaltet. Denn wie die Leiden des Christus reichlich über uns sich ergießen, sagt er, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. 2. Korinther 1, Vers 5. Die Leiden Christi ergießen sich reichlich über uns. Lieber Christ, dein Leiden ist das Leiden Christi, wenn du denn mit ihm eins bist. Du trägst das Sterben Christi an deinem Leibe. Ich kann so schon, so bei einigen besonders, sieht man schon so die Todesmerkmale, nicht? Ja, natürlich, wenn die Haare schon grau geworden sind und die Brille immer dicker wird, nicht? Ja, und der Rücken immer S-förmiger oder wie sagt man, krückstockförmiger. Das sind doch die Merkmale, nicht? Oder wenn, ich will meinen Mund jetzt nicht aufmachen, aber ich da muss aber unbedingt wieder eine Brücke haben. Wenn das so weitergeht, dann habe ich bald keine mehr, nicht? Aber das sind doch, das ist wirklich wahr. Und das Ganze ist das Sterben Christi. Wir wollen doch seinem Tode gleichgestaltet werden. Wir sagen ja. Wir wollen so gesinnt sein wie Jesus Christus, der nicht Nein zu dem Leidensweg sagte und zu dem Sterbensweg, sondern der dann auferstand. Und so sagen auch wir wollen seinem Tode gleichgestaltet werden. Wir müssen natürlich jetzt beachten, dass dieses Leiden sich bei Paulus natürlich sich absolut nicht nur auf leibliche Krankheit bezieht. Obwohl das bei ihm auch war. Wir haben das schon gehabt. Dieser Pfahl im Fleisch. Und Gott hat ihm den nicht genommen. Und er hat ja dazu gesagt. Aber was er natürlich auch meinte, waren die Drangsale, die Verfolgungen, auch seine Opferbereitschaft, seine Gefahren, denen er ausgesetzt war auf den Reisen. Wenn wir heute mit dem Jet nach Brasilien fliegen, das ist auch unglaublich anstrengend, besonders in der Touristikklasse da. Hugo sagte zu mir, ich kriege keine Luft mehr in der ganzen Nacht. Wenn du zur Toilette willst, musst du über 5 andere Plätze drüber wegsteigen, nicht? Alles gar nicht so einfach. Aber wenn ich denke, was der Apostel Paulus da als Galeerensklave ausgehalten hat, dann waren das Leiden, die über ihn ergangen sind. Das waren Leiden Christi, das war ein Druck. Wenn du leidest um des Namens Jesu willen am Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, Verleumdung, Verachtung, aber auch das Leiden des Lebens, Trübsal insgesamt, denn wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Welch eine gewaltige Berufung haben wir als Gottes Kinder, dass wir erkennen dürfen, auch unser Leiden hat eine, durch das Einssein mit Jesus, sind es auch Ausstrahlungen seiner Leiden. Ich sage noch einmal, nicht, dass unsere Leiden gleichzeitig Sühnungscharakter hätten wie das Leiden Christi am Kreuz. Aber seine Leiden strahlen aus auf seine Glieder. Was das Haupt erduldet hat, erdulden auch seine Glieder. In dieser Zeit tragen wir das Leiden, das Sterben Christi alle Zeit. Und wir sagen ja, um deines Namens willen wollen wir es tragen, denn wir wollen deinem Tode gleichgestaltet werden. Es kommt da noch ein Punkt hinein, mit dem ich dann schließen will. Da sagt er an einer Stelle in Kolosser 1, Vers 24, wir hatten ihn schon, nun freue ich mich in meinem Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt, an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Spricht er sogar von einer gewissen Stellvertreterschaft. Er leidet dem Leibe Christi zu gut. Wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Ich denke, das ist so, wir leben in einem relativ geschützten Raum. Ist das wahr? Wenn wir an die Verfolgungen und Drangsale unserer Schwestern und Brüder denken, die beispielsweise in Pakistan leben oder auch in China, oder im Sudan oder in anderen Ländern, wie sie tatsächlich bedrückt werden und Leiden über sich ergehen lassen. Ihre Häuser und Kirchen werden angezündet, ihre Frauen werden vergewaltigt, ihre Kinder werden ihnen gestohlen, sie selber werden umgebracht. Das sind die Leiden Christi. Petrus selber sagt es ja hier an einer Stelle darum, wo hat er es denn hier? Genau, widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Es gehen Leiden Christi um die Welt. Und wisst ihr, was ich empfinde? Dass diese Menschen auch stellvertretend ein Stück weit die Leiden Christi für uns zu erdulden haben. ist, das verstehe ich. Ich glaube, ich kann den Apostel so verstehen. Wolfgang, warum hast du nicht das Leiden, das andere Christen haben? Vor diesem Hintergrund wird diese Lehre, du bist nicht gesund geworden, weil du nicht richtig geglaubt hast oder weil du noch gesündigt hast. Vor diesem Hintergrund wird diese Lehre ja zum Verbrechen. Umgekehrt ist es, dass Gottes Kinder, die ein doppeltes Maß an Not, Bedrängnis, Leiden und Trübsal haben, die entlasten mich. Und Paulus sagt, darum sollen wir sie ehren. Seine Ehre für uns. Wenn ein anderes Glied leidet und ich nicht leide. Ich denke, wir dürfen wissen, wir leben mit Jesus. Wir sind eins mit ihm. Und was seine Gemeinde hier auf Erden leidet, das leidet er. Und was er gelitten hat, das strahlt aus, auch auf uns. Darum bitte ich dich, sagt Apostel Epheser 3, Vers 13, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Drangsale. Er sagt, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Drangsale um euretwillen, die euch zur Ehre sind. Mich haben diese Überlegungen und diese Studien bei Petrus, die haben mich tief angehalten, auch die Kranken in der Gemeinde anders zu sehen. Womit habe ich es verdient, dass mir solche Leiden, wie meinen Schwestern und Brüdern zuteil geworden sind, nicht widerfahren sind? Ich möchte das selber lernen. Ich möchte verstehen, dass Gottes Kinder eins sind mit Jesus. Und in dieser Einheit erleben sie auch etwas von den Leiden Christi. Und deswegen möchte ich mich mehr als einmal vor ihnen verneigen und mich beugen und ihnen Ehre erweisen, ihnen danken für die Geduld, die sie an den Tag legen, für das Ausharren, für das Durchhalten, nicht mutlos werden, die Schmerzen tragen, wie Christus sie auch getragen hat. Sie erkennen euch Glieder am Leibe Christi, die mit dem Schmerzensmann eins sind. Die erleben, dem Tode Christi gleichförmig zu werden. Die Gemeinschaft der Leiden Christi ersehnen, nicht weil sie todessehnsüchtig sind, sondern weil sie Christus ähnlich sein wollen. Er hat keine Scheu gehabt. Es kam ihm an und sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüber, aber dein Wille geschehe. Und deshalb möchte ich für die Kranken beten, für die Verfolgten, auch für die in Gefahren sind, für die, die sich aufopfern um des Reiches Christi willen, auch stellvertretend. Wohl wissend, dass wir die Leiden Christi an seiner Gemeinde nicht wegbeten können, sondern sie gehen reichlich über uns, werden wir trotzdem nicht auf die Gedanken kommen und sagen, jetzt brauchen wir nicht mehr für die Kranken beten. Jetzt brauchen wir nicht mehr um Bewahrung beten. Jetzt brauchen wir nicht mehr beten, dass die Drangsal ein Ende nimmt und dass die Verfolger sich auch bekehren und dass der Ehemann, der mich tyrannisiert, doch nachlässt und ablässt. Nein, diese Gebete sind alle da und wir sind eingeladen zu beten und Gott hilft, Gott rettet, Gott heilt. Und er hat das Maß der Trübsal festgesetzt. Er legt niemandem mehr auf, als er zu tragen vermag. Und wenn es nicht mehr tragen werden kann, dann macht er, dass es schnell ein Ende hat. Aber es ist so, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Durch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und deswegen 1. Petrus 4, Vers 19, das war unser zweiter Text. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun, wenn sie noch Kraft haben. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer übergeben. Jetzt übergebe ich Jesus auch diese Predigt. Vielleicht ist es ein Trost für euch in euren Lebensumständen. Ihr erkennt, es ist nicht mit euch alleine. Hat es nichts zu tun. Es hat was mit Jesus zu tun, was ihr lebt und durchlebt. Denn ihr lebt nicht für euch selbst, sondern euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und alles Volk sagt Amen.